SRF Audio.
Das ist Künste im Gespräch. Jeden Samstag gibt's hier als Bonus zum Podcast Kulturkompakt eine Episode Künste im Gespräch. Darin vertiefen wir aktuelle Ereignisse und Publikationen im Kulturbereich und ordnen sie kritisch ein. Der Wochenendbonus kommt weniger kompakt daher. Hier lassen wir uns länger Zeit für ein Thema.
Einen aktivistischen Spielfilm aus Brasilien haben wir für Sie heute in der Sendung Künste im Gespräch bereit. Im Film wird eine ungewollte Schwangerschaft im konservativen Südamerika zu einem Spießrutenlauf. Wir kommen darauf zurück im zweiten Teil von Künste im Gespräch, etwa in einer Viertelstunde. Ich bin Caroline Lüchinger. Und jetzt steigen wir hoch, und zwar auf den einen oder anderen Kirchturm. In der Spitze von Kirchtürmen können regelrechte Zeitkapseln stecken. Wer etwas über das Leben der Menschen vor Hunderten von Jahren erfahren will, kann statt Archive und Bibliotheken durchstöbern, eben Kirchtürme genauer anschauen. In den Turmkugeln gleich unter der Turmspitze, dort schlummern manchmal kuriose Fundstücke. Der Historiker Bert Kümin untersucht diese Turmkugeln seit Jahren. Katharina Brierley weiß mehr.
Vor rund 10 Jahren entdeckte der Schweizer Historiker Beat Kümin in einem Archiv am Vierwaldstätter See ein merkwürdiges Dokument. Dem Text nach zu urteilen, ist das Schriftstück jahrelang in einer Turmkugel deponiert gewesen, zusammen mit diversen Gegenständen. Damals denkt Kümin, das Ganze sei ein kurioser Einzelfall. Heute weiß er von rund 1350 Turmkugeln in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Rund die Hälfte davon ist gefüllt. Für Historikerinnen und Historiker seien die Turmkugeln ein Glücksfall, sagt Kümin.
Wir sind immer auf der Suche nach Quellen, in denen die einfachen Leute gewissermaßen selber sprechen. Und hier haben wir nun einen außerordentlich reichhaltigen Quellenbestand, in dem seriell lokale Gemeinschaften über sich selbst berichten. Und das manchmal über Jahrhunderte hinweg.
Beat Kümin lehrt an der britischen University of Warwick und erforscht die Turmkugeln, seit er sie zum ersten Mal entdeckt hat. Viele seiner Historikerkollegen haben jedoch noch nie von dem Phänomen gehört.
Im Schnitt ist es die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Leute nicht kennen. Und vor allem außerhalb des deutschsprachigen Raums, also jetzt in England, Frankreich, Italien, wenn man da mit Historikerinnen und Historikern redet, da ist oft einfach nur ein blankes Erstaunen. Und die Frage, ja, was ist denn das?
Was ist denn das? Gemeint sind die oft vergoldeten Kugeln, die man unterhalb von Wetterhähnen oder Kreuzen auf Kirchtürmen entdecken kann. Aber auch auf Rathäusern, Schulen und Wehrgebäuden wie dem Basler Spalentor sind die geheimnisvollen Turmknöpfe manchmal angebracht. Diese Kugeln mit Dokumenten und Objekten zu befüllen, das ist ein Brauch, der auf das Spätmittelalter zurückgeht. Einst war er im gesamten Gebiet des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation verbreitet. Heute führen einige Kirchgemeinden diesen Brauch fort oder beginnen neu damit. Ein spezielles Schriftstück stecke fast immer in den Kugeln, sagt Beat Kümin. Eine Urkunde mit Datum, Angaben zur Gemeinde und zum Grund, weshalb man die Turmkugel geöffnet hat. Zum Beispiel, weil sie durch einen Sturm beschädigt wurde. Das älteste bekannte Dokument dieser Art stammt aus Zürich. Es wurde 1467 verfasst, für die Kugel, die sich auf dem Turm des alten Einsiedlerhofs befand. Heute steht dort das Zunfthaus zur Meisen. Ein solches Papier mit den wichtigsten Angaben ist also das Mindeste, was in einer befüllten Turmkugel steckt. Darüber hinaus sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Chroniken, Listen von Amtsträgern, Jubiläumsschriften oder die Ausgabe einer aktuellen Zeitung.
Und das sind schon nur die schriftlichen Sachen. Dann gibt es aber auch noch Gemeinden, die entschließen sich, Fotografien einzulegen, ihr Pfarreirat zum Beispiel oder eine Schulklasse. Auch Objekte, also zum Beispiel Münzen sind sehr häufig. Und in katholischen Gemeinden gibt es dann oft noch Reliquien. Also es ist auch ein multimediales Paket.
Ein multimediales Paket, das immer wieder erneuert und ergänzt werden kann. Als die Turmkugel der Zürcher Pfarrkirche St. Peter 1996 zum letzten Mal geöffnet wurde, entdeckte man darin Dokumente und Objekte aus 18 verschiedenen Befüllungen. Angefangen hatte man den Brauch dort im Jahr 1425. Auch die kurioseste Füllung, die Kümin kennt, stammt aus Zürich. Als die Turmkugel des Frau-Münster-Turms im Jahr 2004 geöffnet wurde, entdeckte man darin die gut erhaltenen Überreste einer Schildkröte. Beat Kümin vermutet, der Panzer der Schildkröte habe vielleicht als eine Art symbolisches Schutzschild gedient. Denn der Wunsch nach Schutz sei ein Grund, weshalb Menschen die Turmkugeln befüllt hätten, sagt der Historiker. In fast jeder Kugel lasse sich ein Dokument finden, in dem die Menschen Gott um Beistand bitten.
Man sagt also, wir bitten um Schutz, wir hoffen, dass Kriege, Missernten, Sturmschäden uns verschonen werden und vielleicht deshalb auch die Beigabe von Reliquien, vielleicht auch deshalb die Beigabe von Münzen.
Die gefüllten Turmkugeln dienten also dazu, mit Gott zu kommunizieren. Aber nicht nur mit ihm, sondern auch mit der Nachwelt. Beat Kümin ist überzeugt, die Menschen, die die Kugeln einst befüllten, hofften,
dass die Leute, die die finden, also normalerweise nach einer oder zwei Generationen, dass die Leute dann diesen Brauch weiterführen. Also es hat so eine aktivierende Komponente. Man will nicht einfach mit der Nachwelt sozusagen ihnen was mitteilen, sondern man hofft, dass man mit ihnen dann so eine Kommunikationskette aufbauen kann, die im Idealfall von der Errichtung des Gebäudes bis in alle Ewigkeit andauert.
Diese Art der Kommunikation macht die Turmkugeln so besonders. Üblicherweise werden sie nur dann geöffnet und eventuell wieder befüllt, wenn eine Turmspitze renoviert werden muss. Sie sind also nicht permanent zugänglich, wie ein Denkmal oder eine Inschrift. Aber sie sind auch nicht für immer verborgen, so wie ein Grundstein. Das macht die Forschung nicht gerade einfacher.
Also das fände ich irgendwie gar keine gute Idee, nicht, dass man so irgendwie aktiv jetzt da eingreift und überall den Leuten sagt, jetzt tut doch diese Kugeln auf, weil ich da dieses Projekt habe.
Beat Kümin erforscht die Turmkugeln anders. Er geht in Archive und Bibliotheken, durchforstet Lokalzeitungen und die Berichte von Denkmalpflegern. Und er ist vor Ort, schaut sich die Gebäude an und spricht mit den Leuten. Zum Beispiel im deutschen Neuwied. Dort musste die evangelische Brüdergemeinde das gesamte Dach ihrer Kirche inklusive der Turmspitze renovieren. Dass in der Kugel eine Überraschung aus dem Jahr 1972 auf sie warten würde, das hätten sie gewusst, erzählt Christoph Huss. Er ist in Neuwied Pfarrer im Ruhestand. So hätten sie sich diese Überraschung allerdings nicht vorgestellt.
Es war dann höchst unfeierlich ein Abflussrohr. Ein Abflussrohr, was man aber schön versiegelt und verklebt hatte und was dort oben drin war.
Ende November 2023 habe ihr Hausmeister dieses Abflussrohr feierlich vor der versammelten Gemeinde zersägt, erzählt Christoph Huss. Darin verborgen waren eine Zeitung und Münzen von 1972, außerdem diverse Gemeindeschriften und eine feierliche Urkunde. All das brachte die evangelische Brüdergemeinde ins Archiv, um Platz zu schaffen für eine neue Füllung. Und dann erzählte ein Gemeindemitglied von einem gewissen Professor in England, der Experte für Turmkugeln sei. Christoph Huss kontaktierte Beat Kümin und der kam tatsächlich zur feierlichen Neubefüllung der Kugel Anfang Februar dieses Jahres. Die Neuwieder befüllten ihre Kugel mit verschiedenen Gemeindeschriften, aktuellen Münzen, einem Bastelset für einen kleinen Herrnhuter Stern und einer ganz besonderen Zeitungsausgabe.
Da konnten wir natürlich jetzt die Zeitung nehmen, in der berichtet wurde, dass Professor Kümin hier war und gesprochen hat und die wir die Kapseln befüllt haben. Mit dem Artikel drin konnten wir die Zeitung einlegen.
All diese Schätze kamen nicht etwa in eine edle Schatulle.
Wir haben ein neues Abflussrohr genommen.
Aus praktischen Gründen, erzählt Christoph Huss. Plastik sei stabil und reagiere nicht auf die Hitze, die oben auf dem Turm manchmal herrschen kann. Historiker Beat Kümin kennt verschiedene Gemeinden, die ihre Kugeln in jüngerer Zeit neu befüllt haben. Die einen hätten den Schnuller ihres jüngsten Gemeindemitglieds beigelegt, andere FFP2-Masken, wieder andere hätten über die Herausforderungen des Lockdowns berichtet. Die Turmkugeln werfen also Schlaglichter auf das, was den Menschen zu einer bestimmten Zeit wichtig ist.
Man hat also so eine 50, 60 Jahre so wie ein Scheinwerferlicht oder wie eine Videokameraaufnahme von dieser Gesellschaft. Und ich denke, dass sehr viel eigentlich über die Mentalität einer Gesellschaft aus diesen Dokumenten spricht.
Immer wieder schreiben die Leute von ihren Sorgen. Sie berichten vom 30-jährigen Krieg, Missernten oder Überschwemmungen. Aber auch von positiven Entwicklungen und vom technischen Fortschritt.
Dass wir das immer von der Eisenbahn berichtet, die plötzlich da im Dorf aufgetaucht ist, von dem ersten Telefonanschluss, der irgendwo eingerichtet wurde, dass das Dampfschiff über den Vierwaldstättersee fuhr.
Immer wieder findet Kümin in den Kugeln aber auch subversive Mitteilungen. Schließlich kommen die Dokumente normalerweise mindestens 30 Jahre lang nicht wieder zum Vorschein. Viele Menschen äußern sich deshalb sehr offen. Kümin entdeckte bei seinen Recherchen zum Beispiel eine Nachricht, in der ein Priester den Alkoholkonsum seines Vorgängers kritisiert. In einem anderen Dokument regt sich ein Pfarrer Ende des 19. Jahrhunderts über linke Unruhestifter und soziale Fantastereien auf. Er erklärt auch gleich, was er damit meint, den 8-stündigen Arbeitstag.
Dann gibt es Leute zur Nazizeit, die ganz begeistert über diese neuen Möglichkeiten schreiben, die da dieser Reichskanzler Hitler mitbringen kann.
Bei Botschaften wie diesen würden sich manche wohl wünschen, dass sie nicht wieder ans Tageslicht kommen. Immer wieder stößt Kümin auch auf heimlich hinzugefügte Botschaften von Handwerkern.
Mir kommt jetzt gerade die Hofkirche in Luzern in den Sinn. 1885 hat dort ein Spengler namens Josef Christen mit seiner eigenen Handschrift eine Nachricht eingelegt. Er entschuldigt sich, dass er kein guter Schreiber sei. Aber er wollte einfach uns mitteilen, dass er in Sorge ist über die Situation damals im ausgehenden 19. Jahrhundert. Er findet, dass die Ausbildung der Leute nicht richtig funktioniert. Er beschwert sich auch über die Bauleitung, die es zum Beispiel seiner Frau verboten habe, ihm das Essen zu bringen auf den Arbeitsplatz. Und er hat auch Kenntnis von Konflikten in China. Also dieser Mann denkt weit nur über die Innerschweiz hinaus.
Trotz solcher aufschlussreicher Dokumente betont Kümin, die Turmkugeln seien kein Archiv. Denn die Menschen schreiben längst nicht alles auf, sondern nur eine spezifische Auswahl an Dingen. Die Nachrichten in den Turmkugeln dienten eben auch der Selbstdarstellung, sagt Kümin. Entsprechend kritisch muss der Historiker an diese Quellen herangehen. Gleichzeitig ist Kümin überzeugt, ob all das, was da steht, wirklich stimmt, das ist zweitrangig.
Es geht darum, uns auf diese Leute einzulassen, uns zu überlegen, wieso sie zu gewissen Entscheidungen gekommen sind, dass sie das und das erwähnen, das und das aber eben nicht erwähnen, dass wir von anderen Quellen wissen, vielleicht auch erwähnenswert gewesen wäre.
Für Kümin sind die Kugeln eine Art historisches Überraschungsei. Er wisse nie, was ihn erwarte. In den 10 Jahren Forschungsarbeit am Phänomen habe ihn besonders eines verwundert.
Die schiere Masse des Materials, nicht? Also ich denke, es ist ein absolutes Bedürfnis dieser Gesellschaften, nicht nur in ihren Familienverband oder in ihren Gemeindeverband oder in ihre Zunft oder in ihren Sportverein eingebettet zu sein. Es besteht offensichtlich auch ein Bedürfnis nach einer epochenübergreifenden Einbettung. Und das finde ich eigentlich einer der spannendsten Momente, die mir bis jetzt begegnet sind.
Dieses Bedürfnis hatten anscheinend auch die Kinder und Jugendlichen aus Neuwied. Sie haben sich für ihre Turmkugel eine ganz besondere Füllung überlegt.
Es wurde eine kleine Maus gebastelt als Zeitreisende. Und diese kleine Maus aus Stoff, die sitzt jetzt da oben drin und die hat sich mit Proviant versorgt. Und sie hat vor allem ganz kleine Büchlein dabei mit Wünschen der Kinder, weil wir sagen, ja, vielleicht in 40, 50 Jahren, wenn das wieder aufgemacht wird, gibt es diese Kinder noch und dann können sie schauen, was sie dort an Wünschen hineingetan haben.
Was ihm persönlich an den Turmkugeln gefällt, das erklärt der Neuwieder Pfarrer Christoph Huss so.
Das sind einfach so mal schöne Geschichten im Leben einer Gemeinde, die man pflegen kann. Das macht Menschen Freude und hält die Gemeinschaft zusammen.
So oder so ähnlich war das vermutlich auch schon vor Hunderten von Jahren.
Katharina Brierley über die Beredsamkeit von Turmkugeln hier in der Sendung «Künste im Gespräch». Wenn eine Frau schwanger wird und das Kind nicht behalten kann oder will, dann hängt viel davon ab, wo sie lebt. Die Rechtslage kann enorm unterschiedlich sein. Ein neuer brasilianischer Kinofilm greift dieses Thema nun auf mit der fiktiven Geschichte einer jungen Sportlerin aus Sao Paulo. Diese weiß ab dem ersten Schwangerschaftstest, dass sie das Kind nicht möchte. In vielen Ländern früh genug, aber nicht in Brasilien. Die Suche nach Hilfe wird zum Spießrutenlauf und die Uhr tickt. SRF-Filmredaktor Georges Wilf im Wirsch hat Levanchi gesehen.
Eingangs ist die Stimmung noch locker im Spielfilm Levanchi. Doch was bedeutet dieser Titel? Die Regisseurin Lila Hala gibt Auskunft.
Levanchi is the title of the film. This is how you pronounce it. It means different things and they all have to do with the premise of the film.
Mehrere Bedeutungen hat das Wort und alle haben sie mit der Prämisse des Films zu tun. Die wichtigste davon, es geht um Aufruhr, um Revolte.
Levantar is to raise. There's an uprise in terms of an insurrection. This is a Levante. And it's also the raising of the volleyball for the other people of the team to cut. So it's a team strategy action inside the volleyball, inside politics, inside changes.
Levante ist also nicht zuletzt ein Volleyballtrick. Jemand spielt den Ball in die Höhe, damit ihn wer anderes wuchtig übers Netz schlagen kann. Eine Teamstrategie also, sei das im Sport, in der Politik oder bei Revolutionen. Das alles steckt im Filmtitel. Ein ehrgeiziges Programm also, insbesondere im Zusammenhang mit dem aufgeladenen Thema, das den Film später dominieren wird. Schwangerschaftsabbruch. Wichtig ist nun aber zuerst einmal das Wort Team. Es geht in diesem Film um ein Team, konkret um ein Volleyballteam. Und, wie angekündigt, die Stimmung in der Mannschaft ist locker. Moment, Mannschaft, das war nicht der richtige Begriff. Nur Frauenequipe, das trifft's dann auch nicht ganz. Lila Hala präzisiert, die Mitglieder dieses Volleyballteams sind queer, weiblich, cisgender, transgender, non-binär und auch ein Transmann ist dabei.
Yes, it's a queer volleyball team. They're females, cisgender, transgender, but there's also non-binaries. There is a trans male person, so we say it's a queer, a feminini, we say, of the team. Yeah.
Feminini, ein neuer Begriff am Genderhimmel, aber klar, was damit gemeint ist. Wie auch immer, ein wichtiger Volleymatch ist soeben gewonnen, daher jetzt euphorisch ab in die Umkleide mit allen, separate Duschen braucht es nicht. Die Nacktparty unter der Brause kann steigen. Erstaunlich, wie lange die Kamera da drauf hält auf diese offenherzig gezeigte nackte Haut. Klar, eine dieser jungen Sportlerinnen, so wird sich das herausstellen, ist schwanger und sie wird abtreiben wollen. Es geht in diesem Film um das Recht der Frau auf körperliche Selbstbestimmung. Ergo macht es Sinn, diese Körper auch zu zeigen. Und trotzdem, wenn in einem Sportfilm geduscht wird, dann ist Voyeurismus nicht weit. Deshalb betont Lila Haller, was sie zeige, das seien echte, diverse Körper, nicht sexualisiert. Diese Menschen stünden etwa zu ihren Transgender-Hormonen und seien stolz auf ihre Tätowierungen.
In this we're showing real bodies. Not sexualized in all their differences, diversities. They're also implying they're on transgender hormones, they're showing their tattoos, they're playing around. There is this joy of being together. So they're there for their own gaze, they're not there for someone else's gaze.
Sie seien da für ihre gegenseitigen Blicke und nicht für die Blicke anderer, sagt Lila Haller. Zudem steht diese anfängliche Duschszene in einem größeren Zusammenhang, denn, wie gesagt, eine der jungen Frauen ist schwanger. Nennen wir sie beim Namen. Sie heißt Sophia, eher schmächtig und nicht ganz so aufgedreht wie der Rest. Ihre Geschichte zusammengefasst, es war ein One-Night-Stand, sie hatte verhütet, vergeblich. War es dir mit dem Motorrad? Will ihre beste Freundin wissen. Sophia nickt. Sophia wird ab jetzt vieles durchmachen müssen und sie wird auch noch öfters unter der Brause stehen. Lila Haller kommentiert, in der ersten Duschszene, da herrscht noch allgemeine, kollektive Ausgelassenheit. Später folge dann aber auch eine Duschszene, in der sich Sophia isoliert und verängstigt fühlt. Und dann noch eine.
They go from this collective joy into, as we go inside the plots, progressive process of isolation and fear until it goes back to the last cleansing shower scene. So there's quite a shower dramaturgy.
Eine richtige Duschdramaturgie sei das, amüsiert sich Haller. Dabei ist eine dieser Szenen gar nicht zum Lachen. Sophia seift sich manisch die Hände ein und dann führt sie das Stück Seife zielbewusst an ihren Unterleib. Eine Szene, die triggert. Eine Szene, die wütend macht, egal wie man über die Dinge denkt. Es ist nicht die erste und nicht die letzte drastische Szene im Film. Und diese Nähe zur Empörungsgrenze, die gehört für Lila Haller zum Konzept. Sie ist entschlossen zu zeigen, was passiert, wenn Frauen nicht regelkonform abtreiben dürfen. Ihre Meinung zum Thema ist klar. Und Levanchi ist weder ein diplomatischer noch ein dialektischer Film, sondern einer, der in aller Konsequenz vorführt, wo eine junge Frau durch muss, wenn sie abtreiben will, aber nicht darf. Und so wird ein privates Problem zu einem... Wobei, stopp, ein privates Problem? Ganz falsch, sagt Lila Haller.
So very interesting to say that abortion is a private matter. It's just not. So in the moment the state is deciding for you, in the moment a certain belief is avoiding you to take this as a private decision, it's a collective problem.
Wenn der Staat so etwas für einen entscheide, wenn man eine Entscheidung nicht privat treffen könne, dann sei das Problem kollektiv. Haller holt jetzt aus. Sie wird von der Filmemacherin zur Aktivistin und zieht die Statistik herbei. Todesfälle bei illegalen Abtreibungen seien in Brasilien die vierthöchste Todesursache bei Frauen.
It is the fourth biggest cause of death among women and people with worms. It is a genocide. It is a number that it's unacceptable. Every second day there is a person dying from this consequence in Brazil.
Ein Genozid sei das, hält Haller fest. Jeden zweiten Tag sterbe in Brasilien eine Frau daran. Im Nachbarland Uruguay hingegen, wo Abtreibung erlaubt ist, sei diese Zahl bei null.
They had reduced the mortality to zero by decriminalizing it. And they also had, which is very interesting to think, reduced the number of abortions.
Und, auffallend, trotz der Legalisierung habe Uruguay die Anzahl Abtreibungen insgesamt senken können. Dies sei gelungen dank einem Maßnahmenpaket zur sogenannten Fortpflanzungsgerechtigkeit. Ein Paket bestehend etwa aus Aufklärung, Prävention und Information.
Because of this reproductive justice pack, which includes education, which includes prevention, which includes information. The lack of information also about the topic is very dangerous in Brazil. And so that was a very important start point.
Das war für Haller ein erster Grund, das Projekt Levanchi in Angriff zu nehmen, dass dieser Mangel an Informationen in Brasilien behoben wird. Wobei Levanchi wohlverstanden kein Aufklärungsfilm ist im klassischen Sinne. Zuerst einmal ist es ganz einfach die Geschichte einer jungen Frau, die in Sao Paulo mit einem positiven Schwangerschaftstest dasitzt und die es nur schon Überwindung kostet, zu ihrer Freundin zu sagen, ich will das echt nicht behalten. Ich muss jetzt nur wissen, was tun.
Ich will nicht. Ich muss wissen, wie.
Die Logik des Films will es nun, dass der Schwangeren Sophia mit Ausnahme ihrer treuen Crew von fast allen Seiten Steine in den Weg gelegt werden. Ihre Volleyballkarriere sistiert, das Verhältnis zu ihrem Vater angeschlagen und die erste Website, die ihr Hilfe verspricht, ist nicht wirklich eine diskrete Abtreibungsklinik, sondern das Täuschungsmanöver einer fundamentalistischen Pro-Life-Organisation, in deren Fänge Sophia nun gerät. Spätestens ab hier wird das Drehbuch überdeutlich. Diese Abtreibungsgegnerinnen und Gegner, das sind die Bösen im Film, ohne Wenn und Aber. Denn diese Leute bemühen sich jetzt aktiv darum, Sophias Wunsch nach einem Schwangerschaftsabbruch zu sabotieren. Einerseits tut es gut, in einem Film zu sitzen, der für einmal nicht für alle Seiten Verständnis aufzubringen versucht, sondern der sein Personal klar aufteilt in Figuren, die Applaus verdienen und solche, die man ausbuhen darf. Andererseits ruft das natürlich auch Gehässigkeiten auf den Plan. Online finden sich zum Film Levanchi teils harsche Reaktionen aus Brasilien. Verantwortungslose Menschen werden hier zu Opfern gemacht, schreibt eine Rezensentin. Billigste Abtreibungspropaganda, schreibt eine andere. Und dazu noch, wer abtreibt, sollte gar nicht erst auf die Welt kommen. Lila Haller hat diesen Widerstand von Anfang an kommen sehen. An der Premiere in Rio de Janeiro habe sie den Verantwortlichen gesagt, sie sei sehr verunsichert wegen dem, was der Film da erzähle.
I said I was very insecure about this because what the film is about and this snowball of intolerance.
Einen Schneeball der Intoleranz habe sie befürchtet. Daher sei sie auch allen auf die Nerven gegangen mit ihren Sicherheitsbedenken.
When I was driving the whole film festival and production crazy with security issues and like making sure that everyone is safe.
Doch es kam alles gut. Massenproteste blieben aus. Stattdessen hätten sich nach der Premiere viele Zuschauerinnen an sie gewandt, sagt Haller, und hätten ihr ihre persönlichen Geschichten erzählt. Der Film konstruiere nun sein eigenes Netz aus Geschichten und damit schließe sich ein Kreis, denn er sei ja auch entstanden aus einem Netz aus geheimen Geschichten.
I realize the film is constructing this net of stories also after it's done. It was made by this net of secret stories, but now it's also triggering them. For this reaction, I'm already very happy to have worked for 8 years in this film. No?
Aufgrund solcher Reaktionen sei sie stolz, 8 Jahre ihres Lebens für diesen Film aufgewendet zu haben, sagt Lila Haller. Und man gibt ihr recht. Rein als cineastisches Drama betrachtet, ist Levanchi zwar kein perfekter Film. Die politische Agenda und die Lust an der Provokation erschlagen bisweilen die Psychologie. Wobei gesagt sei, es gibt genügend Filme, in denen schwangere Frauen zu Märtyrerinnen werden und Levanchi ist eben kein solcher Film. Levanchi ist die Geschichte einer Kämpferin. Nur einer Kämpferin? Nein, denn hinter der schwangeren Sophia steht ein ganzes Volleyball-Team und dieses Team hält zusammen wie Pech und Schwefel.
Georges Wiersch im Gespräch mit der brasilianischen Filmemacherin Lila Haller. Ihr Spielfilm Levanchi läuft jetzt bei uns in den Kinos. Das war's von der Sendung Künste im Gespräch.
SRF Audio.